Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier heute idealen Sommerhörstoff für Sie. Der führt ans Meer zum Segeln und zu zwei jungen Menschen, die sich da gerade kennenlernen.
Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er fuhr mit einem kleinen Segelboot die Küste entlang und kenterte.
Ich helfe dir, deine Sachen aus dem Wasser zu fischen.
Das ist sehr nett, danke.
Ein Stück aus einer neuen Hörspielfassung von François Sagans Bestseller Bonjour Tristesse. Das ist ein verführerisch-atmosphärisches Hörspiel, sagt unser Kritiker. Mehr aus und über Bonjour Tristesse hören Sie hier in etwa 40 Minuten. Es gibt ja das immer noch relativ neue Berufsbild der Influencerinnen. Viele von denen schreiben auch Bücher. Und da wollen wir jetzt genauer wissen, was sind das denn für Bücher? Und das hat uns besonders interessiert bei den Influencer-Büchern, die sowas wie eine Offenlegung versprechen. Die sagen, mein Leben hinter meiner Social-Media-Fassade, das ist eigentlich ganz anders. Da gibt's Scham, da gibt's Stigmatisierung, da gibt's schwere Konflikte. Unser Kritiker Stefan Mesch hat sich solche Bücher angesehen und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Mesch.
Hallo.
Nehmen Sie uns doch erstmal mit in Ihre Recherche, denn es gibt ja wahrscheinlich oder es gibt sicher hunderte von diesen Büchern. Sie haben sich 8 davon ausgesucht. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Wie haben Sie da ausgesucht?
Ich habe in die Leseprobe von jedem Buch der letzten ungefähr 2 Jahre geguckt, das mit Influencer oder Influencerin verschlagwortet ist, und habe dann für mich entschieden, was ist mir zu blabla, wo ist die Dringlichkeit, wem will ich 250 Seiten lang zuhören? Weil ich dachte, Influencer-Innenbuch, das heißt, hallo, ich bin erfolgreich, ich erzähle euch mal, wie dieser Erfolg in mein Leben kam. Aber diese Bücher sagen wirklich bemerkenswert oft, ja, ihr kennt vielleicht meinen Erfolg, doch ihr kennt etwas nicht, etwas, das halt mit Scham und Stigmatisierung zu tun hat, und darüber sollten wir als Gesellschaft mehr reden. Ich habe eine persönliche Baustelle, die ich öffentlich machen will.
Und Sie haben sich auch ein Buch von einer unglaublich erfolgreichen Gaming-Influencerin angeschaut. Gnu nennt sie sich. Ihr YouTube-Kanal hat mehr als 1 Million Abonnenten, das als Einzelperson. Was für ein Buch hat denn Gnu geschrieben?
Also Gnu, Jasmin Sibbel, wuchs ohne viel Geld auf, denn ihre Mutter war in einer unglücklichen Ehe und traute sich dann aber zu gehen. Also die Mutter hat nochmal neu angefangen mit einem jüngeren Medizinstudenten aus der Türkei, Gnus Vater. Doch obwohl diese Mutter so mutig war, hat sich Gnu selbst total wenig getraut meist im Leben und fragt sich heute warum. Also wieso die Angst von Männern irgendwie verlassen und ersetzt zu werden. Gnu hatte Bulimie und sie merkt, sie hält sich selbst total klein. Und sie nimmt also ihre Biografie und erklärt daran dann ganz viele Geschlechterrollen und toxische Normen, besonders auch aus der Welt der Videospiele. Also es ist super zugänglich geschrieben, ein tolles Buch über Essattacken und Bulimie, aber wirklich eben nicht nur. Es geht viel um gesellschaftskritische Fragen und das ganze Schlimme drumherum.
Und das ist, könnte man sagen, jetzt der Bericht einer Betroffenen, aus dem Sie viel mitgenommen haben, offenbar.
Ja, das Problem bei sowas ist immer genau, sie ist keine Medizinerin, aber ich glaube halt, viele Identitäten versteht man schon viel besser, wenn man einer Person mal etwas näher kommt oder lange zuhört, und das ist das Tolle an den Büchern, also fachlich oder medizinisch kann man sich auch anderswo tiefer informieren, aber die Bücher sind vor allem eine Ermutigung, über das jeweilige Stigma erstmal zu reden, also sucht euch Hilfe, uns ging es danach viel besser. Ich mochte zum Beispiel das Buch Size Egal, also Size wie Kleidungssize, Körper, also so Kleidungsgröße, geschrieben von einer Frau um die 40, die magersüchtig war, also hungerte, zusammen mit einer Frau um die 40, die zu viel isst, wenn sie sich überfordert fühlt. Das heißt Binge-Eating oder Emotional Overeating. Und im Buch Sei es egal, tauschen sich dann beide, die erstmal so unterschiedlich auftreten und aufeinander wirken, über ihr Essverhalten aus und vor allem über ihre Familiengeschichte und das Verhältnis zu ihrem Körper. Also darum, keins dieser Bücher bietet jetzt großen Therapieplan oder so, aber wichtige Ermutigungen, sich Hilfe zu suchen, Sachen erstmal einzugestehen und auszusprechen. Das Buch heißt Sei es egal, dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein.
Und apropos Titel, wir haben schon 2 Titel genannt oder Sie haben 2 Titel genannt und da kommen noch ein paar dazu jetzt in den nächsten Minuten. Wir haben alle diese Titel auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de, da finden Sie die alle wieder. Herr Mesch, Influencerinnen, die sind ja meistens jung oder haben auf jeden Fall recht junge Fans. Sind das diese Bücher, die Sie jetzt hier vorstellen, sind das jetzt alles Bücher für Jugendliche?
Nee, gar nicht. Also ich selber bin fast 40 und alle Bücher sind von Leuten in meinem Alter oder etwas jünger, so 8, 9 Jahre. Es gibt ein gutes Buch von Jochen Schropp, dem Moderator von Promi Big Brother. Und der hat irgendwie vor 3 Jahren sich geoutet und hat gesagt, ich bin queer. Und seit ich mich geoutet habe, wird von mir auch irgendwie Bildungsarbeit oder Aktivismus erwartet. Und mein Buch Queer as Fuck zeigt, was die Mehrheitsgesellschaft dringend lernen muss über Queerfeindlichkeit. Und ja, Jochen Schropp und ich sind halt im selben Alter. Wir benutzen ähnliche Sprache. Also klar spricht mich das an. Das ist gut gemacht. Aber es gibt zum Beispiel auch Vanessa und Ina, die sind 26 und waren zusammen auf der Schule, aber sie haben erst mit etwa 20 gemerkt, oh, wir sind lesbisch. Und dann fragen sie sich, warum hat das so lange gedauert? Warum fiel uns das so schwer? Sie nennen sich Couple on Tour. Es gibt 2 Bücher, eins ist Pastell Rosa, eins ist Pastell Lila. Im zweiten geht es dann um die Hochzeit und um ihre Erfahrungen in einer Kinderwunschklinik. Und die Bücher enthalten aber auch zum Beispiel so Backrezepte. Also das ist eine Handreichung über sexuelle Vielfalt für diese junge Generation Z. Und ich fand Buch 1 so gut und stärkend, das muss wirklich in jede Schulbibliothek. 12-Jährige müssen das in die Hände kriegen können, das wird ihnen so gut tun. Also Jochen Schropp, dessen Buch hat den Untertitel »Warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt«, das ist ein Buch für so konservative Leute, die Diversity unnötig aufgeblasen finden. Und Vanessa und Ina schreiben eigentlich dasselbe Buch, »Love on Tour«, aber das ist ein Buch für zum Beispiel junge Lesben. Also beide spricht komplett unterschiedlich mit dem Publikum, aber hat dieselbe Entstigmatisierungsabsicht.
Und das haben Sie ja gerade gefeiert und Einsatz in den Schulbibliotheken verlangt, dieses Buch.
Ja, wirklich.
Ist das Ihr sozusagen Ihr Favorit bei den Coming-out-Büchern oder gibt es da noch andere?
Nee, es gibt sogar, mein Favorit von allen 8 Büchern hier ist ein Buch, wo ich dachte, boah, darüber 300 Seiten echt. Das Buch heißt Mama, ich bin schwul und ist von Riccardo Simonetti zusammen mit seiner Mutter Anna Simonetti. Und da zeigt sich, manche Dinge passen eben nicht in ein Interview oder in ein kurzes Video. Das muss in dieser Breite erzählt werden. Also Riccardo Simonetti wurde gemobbt als Kind, weil er recht feminin aufgetreten ist und seine Mutter stand eigentlich immer hinter ihm. Aber sie sagte, ja, nimm dich ein bisschen zurück, ich habe Angst um dich. Die ganze Stadt fühlt sich von dir provoziert. Und ich finde, man kennt diese Dynamik. Aber es ist so klug und wichtig, das mal in dieser epischen Breite zu lesen. Das Kind, das merkt, alle tun, als sollte ich mich für irgendwas schämen, aber wie beschütze ich jetzt eigentlich meine Mutter, damit die sich nicht auch noch um mich sorgen muss? Also es ist ein total schmerzhaftes und persönliches Buch und kein Witz, emotionale Tiefenbohrung, wie so Marcel Proust. Also ich glaube, so viele Kinder haben manchmal das Gefühl, dass sie ihren Eltern irgendwie peinlich sind. Und was hilft? Wie kommt man da durch als Kind und als Elternteil? Das fand ich unglaublich gut.
Mama, ich bin schwul, das Buch von Riccardo Simonetti. Dann haben Sie auch das Buch einer Amateur-Pornodarstellerin gewesen, die online gegen Bezahlung vor der Webcam Gespräche und Strips anbietet. Hannah Secret nennt die sich. Von was für einem Problem oder versteckten Trauma erzählt die denn?
Sie hat mehrere. Also zum Beispiel starb ihr Bruder an Krebs oder ihr Freund wollte mit den Erotikeinkünften Drogen dealen. Aber am Buch Ich bin Hannah ist für mich vor allem wichtig, dass sich das ganze Buch an fordernde Männer richtet und ihnen so Handreichungen gibt. Also was wollen wir Frauen nicht mehr hören? Was wollen wir im Bett auf keinen Fall erleben? Was sagt ihr SexworkerInnen zu oft und wie fühlt man sich da? Also ich dachte erst, Hannah Secret, die spricht so ein bisschen herablassend über Leute mit Fetischen, so im Stil, boah, dann kommt er zu mir in den Chatroom und will Sex mit einem aufblasbaren Wasserball haben, oh je, da habe ich erst gedacht, will der mich reinlegen. Aber die Geschichte ist ja nicht, ich habe den Fetisch, mich an Wasserbällen zu reiben, sondern ich bezahle eine völlig fremde Frau, mir dabei zuzusehen, wie ich mich an Wasserbällen reibe. Und wie mache ich das respektvoll? Also wie bringe ich das zur Sprache? Und das misslingt aber so oft, weil den Freiern der Respekt vor Menschen fehlt, die Sexarbeit leisten. Das ist so ein Machtungleichgewicht. Also Hannah sagt, ich bin hier, um Geld zu verdienen, das ist meine Einnahmequelle und ihr müsst es hinkriegen, eure Wünsche respektvoller zu äußern. Und mir tut einfach so leid, mit was für Erwartungshaltungen sich Frauen online da herumschlagen müssen.
Dann haben Sie noch eine wiederum ganz andere Art von Buch sich anzusehen. Ein Buch von der früheren Radsportlerin Christina Vogel. Die ist nach einem schweren Sportunfall querschnittsgelähmt und sie betreibt einen Instagram-Account mit 80.000 Followern. Was für ein Buch hat sie jetzt geschrieben?
Das ist fast egal, worüber sie geschrieben hat. Also klar, über ihr Leben als Sportlerin und über ihr Leben heute, wo sie zum Beispiel in der CDU für Behindertenrechte kämpft. Aber das Krasse an Christina Vogel ist für mich ihr ganz pragmatischer Blick, ganz unsentimental. Und ja, da ist echt egal, ob sie über Erfolg schreibt und Weltrekorde oder über Trauma. Es hat immer Drive, eine gewisse Wut, total viel Ungeduld. Also ihr Buch heißt Immer noch ich und es ist einfach ein Geschenk, Zeit verbringen zu können mit der Stimme und den Gedanken einer so zupackenden, kantigen Frau. Also ein Buch übers Durchschnitt. durchbeißen und eine Mentalität, die mir selber ganz fremd ist. Aber ja, halt was für ein Geschenk, da mal zuhören zu dürfen.
Herr Mesch, jetzt bin ich doch ziemlich beeindruckt, was Sie alles rausgefiltert haben aus dieser großen Welt von Influencerinnen, Büchern. Können Sie uns vielleicht nochmal einen Tipp mitgeben? Sie haben ja eben selbst diese Recherche gemacht. Woran merkt man eigentlich, dass man da ein gutes Buch vor sich hat aus dieser Welt, wo es sich eben lohnt, wie Sie vorhin gesagt haben, da 250 Seiten Pi mal Daumen mit zu verbringen?
Ach, ich glaube, das ist genauso, wie man auch also online entscheidet, welchem Influencer, welcher Influencerin man folgt oder nicht. Also man guckt einfach, ob der Sound irgendwie funktioniert oder nicht. Und ich finde, ich lese wirklich sehr viele Bücher an und ich finde es so anstrengend, dass dann alle sagen, oh, kannst du das wirklich schon nach ein paar Seiten entscheiden? Und dann denke ich, Leute, ihr alle benutzt Netflix oder guckt euch Filmtrailer an und da schafft ihr es auch innerhalb von irgendwie 5 Minuten zu sagen, ich möchte den ganzen Film sehen oder nee, das ist nichts für mich. Also mit ein bisschen Sprachgefühl und mit ein bisschen Neugier einfach mal in jedes Buch reingucken und sagen, klappt der Ton? Das kann immer noch sein, dass es dann halt blendend geschrieben ist, aber irgendwie schlecht erzählt. Das weiß man wirklich nur, wenn man die Bücher komplett liest. Das ist klar. Also kann ja hinten raus immer noch irgendwie langweilig werden. Aber ob dieser Sound einen irgendwie affiziert oder nicht, ich finde, das kann jeder. Also ich ermutige alle, öfter mal in Buchhandlungen zu gehen und einfach zu blättern und sich festzulesen. Ich kaufe kein Buch mehr, ohne es angelesen zu haben.
Das sagt Stefan Mesch. Er hat uns Bücher von Influencerinnen vorgestellt. Herzlichen Dank dafür. Und die Titel der Bücher und weitere Informationen dazu, die finden Sie hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Wir wollen hier gerne mal ein paar neue Klassiker etablieren, neben Goethe, Dickens, Proust und so weiter. Neue Klassiker, die nach 1945 entstanden sind, die zu wichtigen Büchern geworden sind und vor allem, die eine große literarische Freude sind. Hier ist eins dieser Bücher.
Sommerklassiker. Das Buch der Kinder von Antonia S. Byatt.
Man hat E.S. Byatt die größte unbekannte Autorin Großbritanniens genannt. Und da ist etwas dran. Sie schreibt Epochenromane in jeder Hinsicht. In großen Abständen taucht sie auf, hinterlässt viele hundert Seiten, die ihre Leser und Leserinnen so sehr beglücken wie bestürzen. Und dann verschwindet sie wieder, um weiterzuschreiben. Auch hinter dem Kürzel ihres eigenen Namens versteckt sie sich gerne. Jene Dame Antonia Susan, 1936 in Sheffield geboren.
In my generation it's reasonably normal. I think it was mostly because of T.S. Eliot.
Ich glaube, dass das in meiner Generation ziemlich normal war und auch in der Vorgeneration von Autoren. Es gab T.S. Eliot, Dorothy Sayers nannte sich D.L. Sayers und ich mochte diese Idee der Anonymität. Ich wollte nicht, dass der Autor seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellt. Aber die Antonia habe ich tatsächlich durch Shakespeare bekommen, und zwar, weil ich den Antonio spielte in einer Aufführung. Ich mochte den Namen Susan nie. Und da hat die Lehrerin gefragt, ja, warum nennst du dich nicht Antonia? Und so ist es dazu gekommen.
The Antonia because of Shakespeare.
Ohne Shakespeare ist auch das Buch der Kinder nicht zu denken. Einmal im Jahr treffen sich 6 befreundete Familien mit ihren vielen Kindern, um eine Aufführung des Sommernachtstraums einzustudieren. Die Kinderbuchautoren Olive Wellwood und ihr Mann Humphrey stehen im Mittelpunkt dieser sympathischen Wahlverwandtschaft. Freigeister sind sie alle. Intellektuelle, Künstler, Theosophen, Vegetarier, Märchenforscher, Anarchisten, Suffragetten und Frühsozialisten. Wir befinden uns in den Jahren zwischen dem Ende des Viktorianismus und dem Beginn des Ersten Weltkriegs. E.S. Byatt erzählt von allem, was diese Epoche an Beschleunigung und an Utopien hervorgebracht hat. Auch nach Deutschland schaut ihr Roman. Man liest Karl Marx und hin und wieder verlagert die illustre Truppe aus Kent ihre Aktivitäten sogar nach München.
Nicht unähnlich verhielt es sich in der Schwabinger Bohème, wenn auch bombastischer und weniger harmlos. Der Anarchist Erich Mühsam erklärte, in Schwabing gäbe es keine Grenzen, weil dort nichts normal sei und Normen keine Gültigkeit besäßen.
Sicher hat A.S. Byatt, schon während sie an diesem Roman zur Jahrtausendwende schrieb, an die vielen Spiegelungen und Verweise in unsere Zeit gedacht. Ein Zittern und Hoffen umflort ihre Figuren, die ahnen, dass sie große Veränderungen erfahren werden. Sie diskutieren den Bimetallismus, wie wir heute den Bitcoin. Sie sorgen sich um die Natur und blicken voll Bangen nach Russland. Von all dem erzählt E.S. Byatt in ihrer ausschweifenden Prosa und mit dem ihr eigenen ins Lakonische gewendeten Pathos.
Ich hatte 6 Jahre und ich habe gefunden A Midsummer Night's Dream von meiner Mutter. Die hat Englisch in Cambridge studiert. Und ich habe, anyway, there I was with A Midsummer Night's Dream and I thought I'd found a wonderful book.
Die ganze Welt ist eine Bühne und nie waren die Sommer länger und schöner als hier, wenn auf dem Landsitz Todefried der Sommernachtstraum geprobt wird.
Glanz war über Menschen und Büsche gestreut und zum ersten Mal sah Philipp Haus und Garten, wie deren Gestalter sie sahen, wie Liebe. Alles war ungezähmt und zahm zugleich. Zauber flackerte im Innern des Umhegten und Umfriedeten.
Am Ende dieses Jahrhundertromans erwartet Philipp und seine Freunde das, was wir, die Nachgeborenen, bereits in ihr Leben hineingelesen haben, der große Krieg. Er wird Philipp und seine Freunde, eine ganze junge Generation, die uns auf vielen 100 Seiten ans Herz gewachsen ist, verschlingen. Bleibt für uns heute zu hoffen, dass sich dieses Finale nicht wiederholen wird.
Einer unserer Sommerklassiker, das Buch der Kinder von A.S. Byatt, eine Übersetzung von Melanie Walz, ist im S. Fischer Verlag erschienen mit knapp 900 Seiten, 26 Euro kostet dieses Buch. Und die ganze Reihe mit unseren Sommerklassikern finden Sie natürlich auf unserer Internetseite.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Hier geht es jetzt um ein Buch, das ein Versprechen im Titel hat. Atemberaubende Mode aus Frankreich. So heißt das Buch der französischen Journalistin Emmanuelle Courage. Unsere Kritikerin Susanne Billig hat sich dieses Buch angesehen. Seien Sie willkommen, Frau Billig.
Guten Tag.
Wie steht es um das Versprechen? Haben Sie Atemberaubendes kennengelernt mit dem Buch?
Ja, atemberaubende Mode aus Afrika im Übrigen. Das war gerade ein Versprecher und das ist auch entscheidend für das Buch.
Was habe ich gesagt? Frankreich?
Frankreich haben Sie gesagt.
Um Gottes Willen.
Die
Afrika,
Autorin
Afrika,
ist Französin. Genau, die ist aber in Afrika aufgewachsen, im Senegal und hat deswegen so viel Erfahrung, die sie hier mitbringt. Und der Titel verspricht wirklich nicht zu viel. Das ist atemberaubend, klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend. Erstmal im Original heißt das Buch Swinging Africa, so mit Bezug auf Swinging London. Als junge Menschen da die Welt neu erfinden wollten und das auch mit Zeichen am Körper und mit Mode tun wollten. Junge Männer haben sich die Haare wachsen lassen, Frauen die Röcke abgeschnitten, alle haben wilde psychedelische Farben getragen. Und Emmanuelle Courage sagt, da passiert in den afrikanischen Ländern gerade etwas, das so einen ähnlichen Geist atmet. Und was das genau bedeutet, das buchstabiert sie inhaltlich sehr genau aus in ihrem Buch. Wir haben hier nicht nur wirklich schöne Modefotografie vor uns, sondern wir lesen auch viel Analysen, Interpretationen, kulturhistorische Einordnungen.
Auch das noch bin ich fast versucht zu sagen, weil Mode aus Afrika ist ja sowieso schon ein riesiges Feld. Und wenn sie dann auch noch in die Tiefe eintaucht, was ist ihr da besonders wichtig? Was stellt sie da nach vorne?
Sie organisiert das unter 3 großen Überbegriffen, Design, Stil und Foto heißen sie. Und die geht natürlich auch auf diesen Einwand ein. Afrika hat 54 Länder, da gibt es unglaublich vielfältige Modeszenen. Und das kann man kaum in Gänze erfassen, natürlich, sagt sie. Aber deswegen versucht sie, so ästhetische Grundlinien rauszuarbeiten und gleichzeitig viele einzelne Personen, Modeschaffende zu porträtieren. Und so ein interpretatorischer Schlüsselbegriff bei ihr ist Hybridität. Sehr moderner, angesagter Begriff. Und sie erklärt dann eben, die Mehrheit der Modedesignerinnen und Designer in diesen Ländern zeichnet es aus, dass sie unterschiedlichste Elemente und Einflüsse kombinieren. Ganz persönlich natürlich, auf je persönliche Weise. Sie nehmen ja traditionelle Stoffe der verschiedensten Kulturen, traditionelle handwerkliche Techniken der verschiedensten Kulturen und verbinden das eben oder kontrastieren das mit Modewellen aus Instagram oder mit Urban Vintage Look oder mit Haute Couture aus Paris. Und diese vielfältigen Zitat und Überblendungen und kulturellen Wiederaneignungen oder auch Brüche mit der Tradition, die machen die aktuelle Mode so spannend, die machen dieses Buch so spannend und die machen das auch irgendwie drängend, politisch drängend. Denn da werden natürlich soziale, politische Themen auch verhandelt in der Mode und das ist dann auch wieder der Bezug zu diesem Swinging London.
Und jetzt ist das ja ein Bildband, das heißt, die Fotografien spielen da eine ganz große Rolle. Was für eine Art Modefotografie ist das denn? Da gibt es ja auch die verschiedensten Richtungen. Atelier, Laufsteg oder draußen in der rauen Wirklichkeit? Wie ist das hier?
Viel draußen in der rauen Wirklichkeit tatsächlich. Das ist ganz interessant. Viele Bilder sind inszeniert im großstädtischen Ambiente, so Lost Places, Leute, die in irgendwelchen Betonwüsten, die verlassen sind, umherirren, aber in wunderschönen Kleidern. Mhm. Aber viele sind eben mit Bezug zur Tradition auch in dörflichen Settings fotografiert. Also die lassen dann ihre wunderschönen Stoffe knallrot über rote Felder fließen oder in sandfarbenen Kleidern schmiegen sie sich in dörfliche Ambiente ein, stehen vor Dorfhütten oder neben Dorfbrunnen und so weiter. Das ist wunderbar, sehr, sehr selbstbewusst auch inszeniert von denen, die das nun wieder fotografieren und natürlich dafür auch ganz wichtig sind.
Und wer ist das? Wer sind die Fotografinnen und Fotografen?
Da lernen wir viele kennen, vor allen Dingen in dem Abschnitt Foto, aber auch in den Kapiteln vorher. Das sind dann teilweise bekannte Leute, die in Top-Mode-Zeitschriften weltweit publizieren. Trevor Sturman aus Südafrika zum Beispiel. Aber das Buch hat ausdrücklich den Wunsch, auch viele, die autodidaktisch arbeiten oder regional zu irgendwelchen Subkulturszenen gehören, die eben auch vorzustellen. Und spannend eben ist diese ausdrückliche Vermengung der Elemente. Da gibt's dann werden Leute gezeigt, die alte Stoffe oder alte Stickereimuster mit Autoreifen oder Blechdosen kombinieren. In Kinshasa gibt's autodidaktisch arbeitende Leute, die in der Mode protestieren wollen gegen die Wegwerfgesellschaft und dann eben so Wegwerf-Second-Hand-Materialien, irgendwelche Autositzbezüge nehmen und die zu wilden Schnitten umarbeiten. Teils ist das futuristisch und teils eben traditionell und diese Kombination ist unglaublich lebendig.
Und jetzt nach diesem großen Überblick, können Sie uns vielleicht nochmal eine Künstlerin oder einen Künstler rausgreifen, der Sie besonders fasziniert hat?
Das ist wirklich schwer. Also so leicht fällt das nicht. Und ich würde eigentlich gerne vielleicht mal ein paar unterschiedliche Namen nennen, damit man mal hört, von wem so die Rede ist. Da gibt's Lafalaise Dion, die ist ivorische Designerin von Kopfbedeckung und Schmuck. Oder Oliver Asike, der hat in Kenia ein sozial engagiertes Modelabel, Vitimbi heißt das, gegründet und richtet dort regelmäßig Festivals aus, die Musik und Mode verbinden. Oder Joseph Huchin, der kommt aus Marokko und der macht dort Fotoserien, ist auch bekannt aus TED-Talks, also die sind auch in den sozialen Medien wirklich unterwegs. Und der wendet sich gegen Stereotype in seinen Fotoserien und die heißen dann No Couscous zum Beispiel. Oder dann taucht immer wieder wirklich durch das ganze Buch hindurch die senegalesische Designerin Sally Rabi Khan auf. Die lässt sich einerseits so von Fantasy und Cartoons und Graphic Novels inspirieren und dann ist sie in den städtischen Subkulturen von Dakar unterwegs und so weiter und so weiter. Wer da eintauchen will und das mal sehen und verstehen lernen möchte, der wird hier von Emmanuel Koresh wirklich sehr leidenschaftlich und sehr informiert an die Hand genommen, um die Zeichen zu deuten.
In ihrem Buch Atemberaubende Mode aus Afrika, das Buch von Emmanuel Koresh, wurde übersetzt von Kai Kilian. Im Gerstenberg Verlag ist das erschienen. Mit 240 Seiten, 45 Euro ist der Preis für diesen Bildband. Vielen Dank an Susanne Billig. Manche Sachen, die gehen ja so richtig schön nach hinten los. Zum Beispiel, als der katholische Schriftsteller François Mauriac das Publikum warnen wollte vor dem Debütroman von François Sagan, Bonjour Tristesse. Das ist ein zügelloses Buch, hat Mauriac in einer Zeitungskritik geschrieben. Und die damals erst 18-jährige Autorin hat er ein kleines Monster genannt. 1954 war das und bei Mauriacs Warnungen, ja, da sind die Französinnen und Franzosen erstmal so richtig neugierig geworden. Das Buch wurde ein Bestseller, erst in Frankreich und dann weltweit. Jetzt gibt es eine neue Hörspielfassung dieses Romans und die stellt Ihnen jetzt Tobias Wenzel vor.
Wir wollen das Leben genießen, oder?
Der reiche Witwer Raymond, Anfang 40, und seine 17-jährige Tochter Cécile verbringen den Sommer in einer Villa an der Côte d'Azur. Beide leben sorglos vor sich hin. Raymond nimmt seine neueste Eroberung, die junge Elsa, mit in den Urlaub. Und Cécile, die gerade durchs Abitur gefallen ist, verliebt sich beim Baden in Cyril.
Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er fuhr mit einem kleinen Segelboot die Küste entlang und kenterte.
So ein Mist!
Ich helfe dir, deine Sachen aus dem Wasser zu fischen.
Das ist sehr nett, danke.
Aber die Unbeschwertheit schwindet, als die kontrollierte Modedesignerin Anne auftaucht. Sie hat es auf Raymond abgesehen und drängt Cécile, erneut für das Abitur zu lernen. Brillant wie Elisa Schlott, die verwöhnte und unbedarfte Cécile im Hörspiel Bonjour Tristesse nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Françoise Sagan gibt. Wie sie souverän changiert zwischen Erzählstimme, innerem Monolog und szenischem Sprechen. Etwa als Anne, großartig interpretiert von Bettina Engelhardt, Cécile verkündet:
Dein Vater und ich wollen heiraten.
Ich starrte erst sie und dann meinen Vater an. Eine Minute lang wartete ich auf ein Zeichen von ihm. Ein Augenzwinkern, das mich gleichzeitig aufgebracht und beruhigt hätte.
Das ist unmöglich.
Das ist eine sehr gute Idee.
Wir werden unsere Unabhängigkeit verlieren.
Ich sah unser Leben zu dritt vor mir. Ein ausgewogenes und kultiviertes Leben mit klugen, anspruchsvollen Freunden und ruhigen Abenden.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Ich wusste, dass du dich darüber freuen würdest. Komm her, mein Kätzchen!
Ich bin sein Kätzchen.
Ulrich Lampen hat aus Sagans Roman ein stimmiges, verführerisch-atmosphärisches Hörspiel gemacht. Es ist klug besetzt, auch wenn Michael Rotschopf als Raymond nicht so grandios ist wie in anderen Hörspielen, und lässt uns gebannt teilhaben am Einbrechen der Tragik in die Leichtigkeit im Leben einer Heranwachsenden. Denn Cécile will Anne loswerden und überredet Elsa und Cyril, vor den Augen ihres Vaters ein Liebespaar zu spielen, um ihn eifersüchtig zu machen. Der Plan geht auf und Raymond küsst bald darauf Elsa. Anne wird Zeuge dieser Szene und verlässt die Villa am Meer fluchtartig.
Anne, wir brauchen dich.
Ich habe ein lebendiges, sensibles Wesen verletzt. Keine abstrakte Idee. Einen Menschen. Sie ist 40. Sie ist allein. Sie liebt einen Mann und sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich?
Du brauchst niemanden. Weder du noch er.
Ich flehe dich an!
Anne stürzt mit ihrem Auto in einen Abgrund. Unfall oder doch Suizid? Kaum zu glauben, dass Françoise Sagan, wie ihre Figur, erst 17 Jahre alt war, als sie diesen leichten, aber gerade nicht trivialen Roman schrieb.
Anne? Im Dunkel wiederhole ich ihren Namen sehr leise und sehr oft. Dann steigt etwas in mir auf, das ich mit geschlossenen Augen mit seinem Namen begrüße.
Bonjour, Tristesse.
Bonjour Tristesse ist ein herausragendes Hörspiel über das Ende der Unbeschwertheit und der perfekte Hörstoff für den Sommer.
Bonjour Tristesse, das neu produzierte Hörspiel ist im Audioverlag erschienen. 1 Stunde 16 Minuten ist die Spielzeit, 16 Euro der Preis.